This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Hallo und herzlich willkommen zur Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Stefan Winterbauer, und am anderen Ende der Leitung
ist Christian Meyer. Hallo.
Hallo. Wir haben eine Sonderfolge diesmal, heute, diese Woche wieder. Du hast ein Interview geführt, Christian, mit Stefan Scherzer, dem Geschäftsführer des MVFP. Medienverband der freien Presse. Früher hieß der mal VDZ, der Verband der Zeitschriftenverleger. Das war einfacher.
Ja, das waren einfachere Zeiten, und jetzt ist alles anders. Der BDZV heißt noch BDZV, also der Zeitschriftenverlegerverband, aber wird auch ein bisschen, die Abkürzung steht auch nicht mehr für Bund der deutschen Zeitungsverleger.
Zeitungs- sondern, und Digital.
Genau.
Verleger Publisher. Oder Publisher noch? Publisher. Eigentlich heutzutage ist immer alles Publisher, ne?
Ja. Na gut, genau. Ich habe mit Stefan Scherzer gesprochen. Da war neulich Jahresbilanz, da hat er Zahlen vorgestellt, wie geht's der Magazinpresse. Und aber eigentlich habe ich mir gedacht, sollte ich mal mit ihm sprechen, nur über künstliche Intelligenz und warum das so sein Steckenpferd ist und warum er sich da auch sehr gut auskennt. Das erzählt er dann jetzt auch gleich im Interview. Das dauert eine knappe Stunde, und in der kommende Woche sind wir wieder mit einer regulären Folge da
und arbeiten alles auf. Bis dahin viel Vergnügen.
Ui, da gibt es viel zu tun.
Ja, ja, hoffentlich, ja. Viel Vergnügen mit dem Interview. Ciao.
Ich begrüße Stefan Scherzer, Bundesgeschäftsführer Medienverband der Freien Presse, heute in einer Interviewfolge der Medienwoche. Herzlichen Dank und herzlich willkommen.
Ja, freue mich sehr darüber, dass wir uns in dieser Podcast-Atmosphäre unterhalten, und finde, wir haben spannende Themen.
Ja, wir sprechen gelegentlich mal, wenn wir uns so auf Veranstaltungen treffen, und dann geht es eigentlich fast immer in der letzten Zeit um künstliche Intelligenz. Deswegen haben wir auch gesagt, das ist das Thema, worüber wir heute sprechen wollen, obwohl es ja viele Themen gibt, die den Verband umtreiben, aber das mal dann bei anderer Gelegenheit. Also künstliche Intelligenz. Sie waren ja vor Ihrer Zeit als Geschäftsführer, früher hieß das VDZ, ne? Seit 2012 sind Sie Chef hier in Berlin. Waren Sie ja Medienmanager beim IDG Verlag, also ein riesengroßer IT-Fachverlag, für verschiedene Titel zuständig in Deutschland, aber auch dann später in den USA. Deswegen ist das Thema KI ja jetzt, als das so das Megathema wurde vor einiger Zeit, sicherlich kein Neuland gewesen. Wann haben Sie sich das erste Mal mit KI beschäftigt eigentlich?
Ja, das ist eine Frage, die führt uns tatsächlich weit, weit zurück, weil ich mich immer für das Thema Mensch-Maschine-Kommunikation interessiert habe. Ich bin Geisteswissenschaftler, habe Politikwissenschaft studiert an der LMU in München, hatte aber Freunde, die so Maschinenbau und E-Technik studiert hatten. Und wir hatten so einen Abendkreis, da haben wir immer philosophiert. Da musste immer irgendeiner ein Buch mitbringen, und dann redet man über, was ich, Karl Popper, ja, freie Gesellschaft, und dann kam der Nächste an und brachte Weizenbau mit, Apfelmännchen, Fraktale, wie funktioniert das eigentlich? Und dann hat man in der Theorie vieles durchgesprochen, was man sich so vorgestellt hat. Ich war dann später, als ich Redakteur war, fällt mir gerade ein, Anfang der 90er im Silicon Valley habe ich eine Journalistenreise gemacht und habe da Steve Wozniak getroffen, der war gerade bei Apple raus. Und der hatte eine kleine Startup-Company und erzählte unserem kleinen Journalistenkreis, wir waren wie 6-7 Leute aus Deutschland, dass er Intelligent Agents programmieren wird auf Hypercard-Basis. Man muss sich vorstellen, damals hat eine 5-Mega-Festplatte 5.000 Euro Mark gekostet und war so groß wie ein Schuhkarton. Und er erzählte uns, dass diese Intelligent Agents, denen sagt man, gibt man Aufträge und dann gehen die ins damals noch sehr, also weil das alte Internet sozusagen, und die ziehen los und buchen einem Reise. Das erzählte der. Und wir guckten uns alles an und sagten, ja, träum weiter. Damals haben alle Print gemacht. Es gab praktisch, ja, AOL ist 1994, glaube ich, an den Markt gegangen mit den ersten E-Mail-Adressen. Und ich hatte mich vorher mit diesem Thema, mich hat das immer fasziniert, weil ich eben in diesem Verlag IDG war, wo der Inhaber gesagt hat, in den 60er Jahren, ich gründe einen IT-Fachverlag, weil Computing wird die Welt verändern. Und die Vision 1964 zu haben und dann im Jahr 2007 war ich dann 4 Jahre in Kalifornien, habe das Digitalgeschäft geleitet für die Firma mit 100 Landesgesellschaften, das war sehr visionär. Und ich hatte mich immer mit dieser Thematik beschäftigt. Und mir fällt jetzt eben Wozniak ein und dann später, wie sich über das reden wir jetzt ja gerade.
Muss man selbst so sein, also visionär denken können, zumindest in Ansätzen, oder wird man das in so einem Umfeld dann, wenn man sich da bewegt, automatisch gleich mit?
Also wenn, ich glaube, meine Frau würde sagen, eine Eigenschaft von meinem Mann ist, dass er immer, wenn was Neues passiert, sagt, finde ich spannend, mache ich. Also ich war immer neugierig, ich habe in der Company damals schon den Umstellung vom klassischen Satz auf DTP, das fand ich spannend, weil das unsere Produktionswelt veränderte. Ich habe irgendwie gedacht, lieber ausprobieren, als zu spät dran zu sein. Also diese Faszination für Neues war immer da. Die Idee, dass Technologie, wenn ich schnell wohin will, fahre ich eben nicht mit dem Fahrrad, sondern ich nehme halt dann doch ein schnelleres Verkehrsmittel, dass Technologie uns helfen kann, fand ich immer interessant. Dass Maschinen uns unterstützen können, fand ich immer interessant. Und dann aber die Vision zu haben, vielleicht gibt es irgendwann Maschinen, die so schlau sind, dass wir damit in massive Herausforderungen geraten. Und an dem Punkt sind wir jetzt irgendwie angelangt. Es fließt gerade viel zusammen von Dingen, mit denen ich mich, sagen wir mal, wirklich philosophisch beschäftigt habe, weil das was mit Menschen zu tun hat, weil das was mit Arbeitswelten zu tun hat. Und für mich ist KI oder AI wie Elektrizität. Die dringt überall ein, man sieht sie nicht in jedem Fall. KI ist ja schon viel länger da als ChatGPT Pro. Wir sehen nur die Ergebnisse der Generativen. Wir haben sozusagen durch den Suchschlitz von ChatGPT haben wir auf einmal ein Bild in den Maschinenraum gekriegt.
Aber dann waren sie anders als vielleicht dann die Mehrheit der Menschen, die dann mit GPT erstmals konfrontiert wurden, nicht überrascht, dass das so einen Sprung in der Entwicklung genommen hat. Denn KI kannte man, wusste man, was der Turing-Test ist, so ungefähr, ja. Aber das köchelte doch relativ lange so auf kleiner Flamme und wir haben über das Metaverse geredet und über die Blockchain, auch alles wichtige Themen. Aber dann wurde diese neue Version von GPT-3 war es dann oder 3.5 ChatGPT vorgestellt und plötzlich alle so, oh, was ist das denn? Ja.
Dazu möchte ich zwei Sachen sagen. Mein Aha-Moment war 2016, als Google mit AlphaGo eine Maschine gebaut hat, eine KI gebaut hat, die in der Lage war, die weltbesten Go-Spieler zu schlagen. Damals war die Rechengeschwindigkeit aller Maschinen auf der Erde war so zu langsam, um alle Go-Züge durchspielen zu können. Also wenn man sich vielleicht ganz minimales Ausholen ist erlaubt.
Klar.
Schach hat ja Big Blue gegen Kasparov 1997 gewonnen, weil die Maschine einfach schneller rechnen konnte. Also die hat einfach, Kasparov hatte keine Chance, weil die Maschine die Züge schneller gerechnet hat.
Und schneller nicht besser, einfach schneller.
Die waren einfach schneller. Er wusste wahrscheinlich genauso viel, aber er hatte gegen die Maschine, das war pure Rechenleistung. Jetzt kann Go, ist das komplizierteste Spiel, was es gibt auf der Erde. Das spielen die Menschen seit 3000 Jahren und die Menschen haben immer gedacht, sie haben alle Züge, die man spielen kann, in 3000 Jahren gespielt. Es gibt so viele Züge, dass selbst die schnellsten Supercomputer der Erde die nicht durchrechnen können. Also man sagt, glaube ich, so viel wie es Atome im Universum gibt, gibt es Züge bei Go. Man muss sich nur das Spielfeld anschauen. Also es ist nicht rechenbar gewesen. Das heißt, als Google in der Lage war, eine KI mit den jemals gespielten Zielzügen der Menschheit zu füttern, dann diese KI gegen eine andere KI hat spielen lassen, bis die KI sozusagen die menschliche Intuition simuliert hat, weil irgendwann hat der menschliche Spieler ja intuitiv einen Zug gemacht. Und dann hat diese Maschine Züge gemacht, die in 3000 Jahren Menschheitsgeschichte nie gespielt wurden und hat damit die Menschen geschlagen. Es ist immer noch ein Spiel mit Regeln. Aber das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, hoppala, das ist eine neue Qualität. Das ist nicht Schach, sondern da geht es um mehr als reine Rechenleistung. Es ist immer noch ein Spiel, das muss man dazu sagen. Ich war tatsächlich überrascht, glaube ich, wie fast alle, mit denen ich gesprochen habe, dass wie weit ChatGPT schon war. Wie weit und wie schnell es dazu lernt. Wir reden ja über exponentielle Entwicklung und nicht über so schön langsam so, ne? Ja. Sondern die Kurve geht hockey, das geht nach oben. Ja. So wie man sich bei jedem Startup die Erfolgsgeschichte wünscht. Und die Geschwindigkeit hat mich überrascht, die Qualität nicht.
Aber dass sie jetzt vorher beispielsweise auch, obwohl Wozniak das gesagt hat, obwohl sie sich selber damit beschäftigt haben, dass sie jetzt selber Anwendungsmöglichkeiten auch im Verlag bei IDG oder so gesehen haben, gab es da schon so Anknüpfungspunkte? Also jetzt, wo wir über nicht generative KI natürlich dann, aber über KI, war das ein Verlag, wo man dann auch gesagt hat, wir setzen Technologie anders ein als andere Verlage das getan haben, die ja eher so zurückhaltend sind, was Innovationen angeht?
Wir haben zum Beispiel versucht, es gibt ja immer diese Produktdatenbanken und Datenbanken zu strukturieren, wo es von einem Rechner 20, 30, 40 verschiedene Iterationen gibt, unterschiedliche Festplatten, unterschiedliche RAM-Größen, unterschiedliche Ausgänge und so weiter. Da haben wir schon, also als ich nach USA ging, 2007, 2008, schon versucht, mit Technik sozusagen nicht, dass ein Mensch das recherchieren muss, sondern dass wir Datenbanken durchflöhen, dass die Programmierer uns Raster bauen, in die man sozusagen diese Informationen einfiltert und auf der Webseite dann auf jede Leserfrage eine Antwort findet. Also ich möchte gerne diesen PC von Dell mit der und der Konstruktion. Das ist ja auch schon, und dass da eben nicht 20 Hiwis in Indien sitzen und das machen, sondern dass man eine Maschine hat, die das für einen macht. Also diese Gedanken, weil das entlastet ja die klugen Leute, die können dann andere Dinge tun.
Richtig.
Ja. Und das ist, finde ich, spannend.
Also ein früher Chatbot sozusagen.
Ein früher Chatbot, der wirklich dann automatisch auf die Datenbank zugreift und Sachen ausspuckt. Und zwar, die auch noch stimmen müssen. Ja, ich meine, wenn ich eine gute Datenbasis habe, ist es natürlich einfacher, als wenn ich einen Artikel schreibe. Da kommen wir ja sofort, also je spezifischer, umso besser. Man merkt das ja in vielen Fällen, sagen wir mal, je enger der Tunnel ist und je tiefer er geht, umso besser sind die Ergebnisse. In dem Moment, wo ich sehr breit werde und versuche, möglichst viel aufzunehmen, tut sich die Maschine viel schwerer.
Ja,
das habe ich damals schon gelernt.
Genau, wobei wir ja mittlerweile das sehr Breite schon fast wünschen, sozusagen diese Allmacht von KI. Und wenn wir nochmal auf diesen Punkt kommen, wo das jetzt so ins Bewusstsein einer großen Zahl von Menschen gekommen ist, was da alles möglich ist, da war erst diese klassische Reaktion Euphorie, Wahnsinn, dieser iPhone-Moment, so wurde das ja manchmal beschrieben. Und die ist aber dann auch relativ schnell so einer Besorgnis gewichen, so, oh Gott, nimmt das unsere Jobs weg, zerstört das am Ende die Welt, ne? Und das, diese Wellenbewegung gibt es ja immer, wenn so eine neue Technologie kommt, die Euphorie, die Sorge, dann vielleicht eine etwas realistischere Einschätzung. Wie haben Sie das wahrgenommen, die Zeit jetzt anderthalb Jahre oder so sind es ja vielleicht gewesen, seit es so diesen Erstaufschlag da gegeben hat, zumindest jetzt in der breiten Wahrnehmung. Wie hat sich da die Diskussion, wie haben Sie die Diskussion wahrgenommen?
Ich habe nach so einem halben Jahr, glaube ich, auf dem Kongress der deutschen Vermessungsingenieure wurde ich gebeten, einen Vortrag zur KI zu halten. Das war echt eine Herausforderung, weil dort saßen natürlich alle Leute, die Big Data machen. Also 180 oder 190 Ingenieurinnen, aber hauptsächlich Ingenieure, die wirklich mit Drohnen Brücken abfliegen, Datenwolken erzeugen und die dann mit KI durchmessen.
Eine schöne Einladung.
Das war super. Da habe ich mir überlegt, wie machst du das denn jetzt? Aber es war interessant. Erstens war der Abend unglaublich spannend, sich mit diesen Ingenieuren über Technik zu unterhalten. Und für die war es unglaublich interessant zu sehen, wie sich so in Anführungszeichen normale Leute wie Journalisten, die ja nicht unbedingt Programmierer sind, die nicht in diesen Kategorien denken, was das in dieser Branche macht. Ich habe den Vortrag genannt, die neue Vermessung der Welt, weil ich schon glaube, und da passt das Bild, wenn Sie den Film oder das Buch kennen, das geht ja da um den Mathematiker Gauss und um Humboldt. Und eigentlich sind wir beides gerade. Ja, wir haben sozusagen die Mathematiker, die die Welt neu vermessen, und KI dringt wie Strom in jeden Bereich ein. Egal, Privatleben, Berufsleben, mit einem Veränderungspotenzial, was wir, glaube ich, noch nicht richtig ermessen können. Und gleichzeitig muss man den Humboldt geben. Das heißt, in der Redaktion, im Verband muss man sagen, okay, wo kann ich es denn wirklich einsetzen? Weil ich meine, das eine ist ja so ein Taschenspielertrick, wenn man da irgendwas eingibt und die Maschine schreibt was. Ja, dann weiß man nicht, wie weit wird halluziniert, was stimmt wirklich. Und wo sind die Anwendungsfälle? Ich möchte noch ein Beispiel geben. Ich habe wir haben immer einmal im Jahr das ein Jahrestreffen mit den großen Kirchen. Da kommen die Medienbischöfe der evangelischen und katholischen Kirche. Da redet man viel über Philosophie, man redet viel über Herausforderungen. Ich meine, die Kirchen haben genug Herausforderungen. Ja. Wir Verlage brauchen Abonnenten, die brauchen Gläubige, die in die Kirche eintreten. Es treten mehr aus als ein. Also da gibt es viele Schnittstellen, über die man so reden kann. Und ich habe dann, es war kurz vor Ostern, ich habe ChatGPT eine Osterpredigt schreiben lassen. Und das Erste war natürlich einfach der erste Prompt. Schreib mir für die katholische Kirche eine Osterpredigt, die ungefähr 10 Minuten dauert. Dann kam so, nein, das war noch relativ generisch. Und dann habe ich gesagt, bitte ergänze an geeigneter Stelle die Sorgen, wie unsere Gesellschaft mit alten Menschen umgeht, weil das zeigt, wie Gesellschaften überhaupt funktionieren und arbeiten. Dann hat er einen super Absatz zugeschrieben. So, und jetzt adressiere bitte noch in der Predigt die Sorgen der jungen Menschen zur Klimakrise und zur Jobzukunft. Hat er auch schön gemacht. Und dann habe ich noch gesagt, und jetzt ergänzt bitte zu jedem der strategischen Punkte eine schöne bibelpassende Bibelstelle aus dem Neuen Testament. War eine 1A-Predigt. Das kann man immer noch sagen, ist so eine Art Taschenspielertrick, aber ich hätte damit eine gute Predigt halten können.
Hätte man auch so als Leitartikel, wenn man ein bisschen Platz hat, veröffentlichen können. Ja,
ja, absolut.
Und hätten Sie es auch veröffentlicht? Also Sie haben es ja auch gehalten. Also
ja.
Mit einer Kennzeichnung, ja, dann, es ist KI generiert.
Ja, so ist es. Und ich habe auch geguckt, stimmen die Bibelstellen? Das ist ja, ich meine, das kann einem ja passieren. Die Bibel ist wohl schon komplett eingelesen von OpenAI. Von daher hat die Stelle auch gestimmt. Aber man muss natürlich immer den Quellencheck machen.
Ja. Was natürlich unweigerlich zu der Frage führt, finden Sie es richtig, wenn Redaktionen KI-generierte Artikel veröffentlichen, die gefact-checkt sind und überprüft sind, aber im Grunde keine Eigenleistung da ist, außer den Prompts, die Sie gesetzt haben oder gestellt haben?
Ich finde das genauso richtig, wie ich damals unseren Layoutern gesagt habe, ich habe vorher klassischen Klebesatz gemacht, habe die Artikel ausgeschnitten, die aus der Satzmaschine rauskamen, habe die auf ein Blatt geklebt und habe die festgeklebt mit Tesafilm, und dann wurden die abkopiert von der Repro-Maschine. Jetzt machen wir halt DTP. Die Leistung ändert sich nicht.
Aber die Gedankenleistung ist nicht vom Redakteur, vom Autor erbracht worden. Es ist der Ansatz, das Thema gesetzt worden, es sind die Rahmen gesetzt worden, es sind sozusagen die Parameter gesetzt worden, aber die eigentliche Idee ist nicht mehr originär menschlich.
Ich glaube, die Frage kommt ja schon vom Menschen oder die Idee für die Geschichte. Ich würde es so formulieren, solange sich ein Redakteur, ein Verlag verantwortlich im Sinne des Presserechts vor ein Blatt stellt und sich unter einen Artikel stellt und sagt, ich stehe mit meinem persönlichen Namen, ich hafte mit meinem Vermögen als Verlegerin, Verleger, ich bin juristisch verantwortlich, ich stehe dafür gerade, was unter dieser Marke erscheint. Das ist für den Leser relevant. Wenn die Information stimmt, wenn die Geschichte stimmt, wenn die Fakten stimmen, dann finde ich, ist es absolut legitim, jede Form von Technik einzusetzen.
Jetzt gibt es natürlich Verlage und Redaktionen, die sagen, nee, unser Vorteil liegt ja gerade darin, dass wir dann den Leuten sagen, wir verstehen schon, was KI ist und setzen die auch ein an bestimmten Stellen, wo sie uns hilft. Aber schreiben tun wir das alles noch selbst. Und das ist unser großer Vorteil in einer Welt, in der alles sozusagen manipulierbar ist und technisch beeinflusst. Stehen wir mit unserem Wort dafür, dass wir sagen, hier ist jedes einzelne Wort menschengemacht, ja. Und das wird am Ende unser Vorteil sein, weil uns die Menschen mehr vertrauen als einer KI.
Also ich finde auch den Ansatz genauso legitim und genauso richtig und genauso gut. Ich glaube, das muss aber eine redaktionell verlegerische Entscheidung sein. Also ob ich das so formuliere und sage, das ist unser Alleinstellungsmerkmal, unser USP. Das passiert ja jetzt auch schon. Ja, man richtet ja sein Blatt, seine Marke aus, um eine gewisse Leserschaft anzusprechen und abzuholen. Es wird auch Häuser geben, vielleicht ist das interessant, die werden nur Print machen in Zukunft. Weil Print wird das einzige Medium sein, was unveränderlich ist. Wenn es nämlich einmal gedruckt ist, lässt es sich nicht mehr manipulieren.
Das geht in jetzt einer Blockchain noch sozusagen so, abrufbar. Ja.
So, ja, also ich glaube, es gibt alle Varianten. Es wird viel wichtiger sein, die härteste Währung, um die wir kämpfen, ist ja Aufmerksamkeit, Zeit, Vertrauen und dann sollen die Menschen auch noch Geld möglichst dafür bezahlen oder die Werbung treiben. Das heißt, die Abstimmung mit den Füßen ist ja die härteste, wir haben die härteste Währung auf dem Planeten. Und es wird sich immer herausstellen, ob eine Marke das Markenversprechen einhält oder nicht.
Aber trotzdem, wenn Sie sagen, das ist eine redaktionell und eine verlegerische Entscheidung, könnte man ja dahin gehen und sagen, verlegerisch haben wir jetzt entschieden, das spart uns ein bisschen Geld, dann brauchen wir ja eigentlich keine menschengeschriebenen Artikel mehr. Wenn die Leute das so akzeptieren, dann wird das am Ende auf eine Art Sparmaßnahme hinausgehen, ja.
Beispiele wird es mit Sicherheit geben. Gab es in der Vergangenheit auch schon, wo man sich gewundert hat, wie soll eigentlich ein Blatt ohne Redaktion funktionieren? Meistens geht das nicht besonders gut, was wir aber parallel ja auch erleben. Wir werden ja schon Roboterjournalismus, nenne ich das jetzt mal, schon erleben, wo gar keine Menschen mehr sind. Wo einfach gepromptete, ich sag mal, ChatGPT-Pro-Agents mit gewissen Spezifikationen schreiben. Ja, wir können uns ja jetzt hier am Tisch können wir uns überlegen, wie würden wir denn einen Wissenschaftsredakteur prompten? Was muss der denn für Qualitäten haben? Ja, er sollte Henry-Nann-Schule besucht haben, können wir sagen. Er sollte in Harvard studiert haben, möglichst Wirtschaftswissenschaften. Er sollte ein PhD haben in Informatik. Er sollte nach den Schreibregeln von unserem Stilpapst Schneider schreiben können. Das können wir jetzt alles schon machen. Und dann sagen wir so, und deine Spezialität ist, du machst Wirtschaftsberichterstattung über Bitcoin, Blockchain und das amerikanische Finanzsystem. Da werden nicht so schlechte Sachen bei rauskommen. Also das ist jetzt ja schon möglich. Ich glaube, es geht, wenn ich jetzt eine Verlegerin, einen Verleger vor mir sehe, dann sind das Leute, die könnten auch mit anderen Sachen Geld verdienen. Die haben sich aber aus irgendeinem Grund entschieden, sich Redaktionen einzustellen. Ich war selber mal Chefredakteur. Ich war sehr anstrengend als Chefredakteur für die Verlagsleitung, wie sich das auch gehört. Kirche und Staat, ich fand die Anzeigenleute furchtbar, habe mich da auch immer furchtbar beschwert und das hat aber trotzdem irgendwie funktioniert. Und Verlegerinnen und Verleger, so sie ihre Passion ernst nehmen, sind eben anders als jemand, der sagt, ich bin Schraubenfabrikant und jetzt veröffentliche ich vielleicht auch noch ein Newsletter zum Thema Maschinenbau.
Das heißt aber mit anderen Worten, wenn Sie sagen, das sind unterschiedliche Modelle, ne? Bei Wired hat mich zum Beispiel überrascht, dass die auch gesagt haben, hier, wir setzen keine KI ein bei Fotos oder bei Texten, gar nicht. Ne? Das Nerd-Magazin, das Tech-Magazin. Aber dann ist das eine Entscheidung, die man trifft und am Markt setzt sich dann durch, was Erfolg hat und nichts davon ist jetzt besser oder schlechter, es ist halt nur ein unterschiedliches Modell. Verstehe ich Sie da richtig? Ja,
es geht um fairen Wettbewerb am Markt und es geht natürlich, Wired ist ein gutes Beispiel, das sind wirklich, ich bin totaler Wired-Fan schon immer gewesen und die machen das ganz bewusst, dass sie die Zielgruppe weiß, dass Wired den Großteil der Illustrationen mit Maschinen machen könnte. Und das ist ja auch eine interessante Entscheidung.
Könnte.
Ja, die könnten es, aber die sagen, wir machen es nicht. Weil wir einen hohen Abo-Preis haben, weil unsere Audience uns dafür liebt, dass wir so sind, wie wir sind. Wir schreiben über alles, aber wir machen, also das ist ja eine Markenpositionierung. Und ich glaube, darum geht es. Es geht, das ist der Kern. Es wird gute Beispiele geben. Also es gibt bei uns in der AI Steering Group, wenn man mal überlegt, wir machen da viel Best Practice Sharing.
Das ist so ein Gremium oder ein Arbeitskreis innerhalb des Verbands, genau. Der sich mit eben diesen Themen, das sind die Spezialisten aus den Verlagen
das für die KI. Die Leute sitzen dort zusammen, so an der Zahl ungefähr 20, die direkt an Vorstand Geschäftsführung berichten und sozusagen das klassische Geschäft einmal optimieren und das neue Geschäft versuchen mit zu gestalten. Und da gibt es natürlich Titel, wo die Titelblätter komplett KI gemacht werden.
Ja, können Sie sagen, wer das ist?
Ich weiß nicht, ob die es selber sagen. Ich glaube, sie sagen es ihren Lesern. Ja, das ist eine Handelszeitung aus der Schweiz. Wir haben auch ein großes Schweizer Mitglied, Renier. Da werden die Titelbilder komplett von der Maschine gemacht und es funktioniert super und es ist transparent und die User finden das gut.
Ich erinnere mich, wo Sie das sagen, dass, glaube ich, Titelbilder, ich glaube vom Manager-Magazin auch eine Zeit lang von einer Werbeagentur gemacht wurden, ne? Irgendeine Hamburger renommierte Agentur, ne? Weil das ist ja auch natürlich ein bisschen was anderes, aber trotzdem, da würden ja Puristen auch sagen, warum machen das keine Leute innerhalb der Redaktion?
Ne? Ja, so ist das. Also ich weiß nicht, Leserinnen und Leser, haben die sich schon wirklich dafür interessiert, mit welchen Tools wir in den Verlagen die Produkte machen? Oder haben die sich eigentlich nicht immer dafür interessiert, ob wir ihren Herz oder Hirn oder manchmal beides erreichen? Mit unseren Themen, mit unseren Headlines, mit unseren Aufregern, mit unseren emotionalen Themen oder auch mit unseren sachlichen Themen. Ja, es gibt ja die Businesspresse, wo es sehr sachlich zur, wo man es aus beruflichen Gründen baut. Und dann gibt es die unterhaltende Presse, die Nachrichtenpresse. Ich glaube, es war immer darum, gebe ich diesem, manchmal hat man ja seine Redakteure, an denen man hängt, die tolle, oder man hat seine Kolumnisten, an denen man hängt, gebe ich dem das Zeitfenster in meinem Leben. Darum geht es, um nichts anderes. Und wenn ich die Technik einsetzen kann, und das war immer mein Credo, ich habe auch hier im Verband gleich gesagt, wir gucken uns an, was können wir machen, wo können wir KI einsetzen, wo nicht, können wir Protokolle damit schneller schreiben, können wir uns damit entlasten, weil wir andere Dinge haben, wo ich die Ressourcen hier brauche, dann ist das legitim und richtig. Ohne, und Sie haben es eingangs ja gesagt, Herr Mayer, ohne aber die Gefahren total zu negieren. Es ist keine blinde Technikgläubigkeit. Aber es geht kein Weg daran vorbei. Menschen, die KI nicht einsetzen, werden nicht durch andere Maschinen erstmal verdrängt. Das ist auch ein klassischer Satz, der wird tausendmal zitiert. Ich sage es trotzdem nochmal, sondern erstmal durch die anderen, die Technik einsetzen.
Ja. Er wird dadurch ja nicht falscher. Aber dazu gehört natürlich auch, wenn wir KI einsetzen, also insbesondere wenn es tatsächlich um die Generierung von Text geht oder von Bildern, dass wir natürlich nicht wissen, was in diesem Large Language Model in dem Fall überhaupt drinsteckt. Und jetzt gibt es ja, also wir können uns darauf nicht verlassen, deswegen Fact-Checking, aber auch viele andere Bias gibt es, andere Formen, wo wir ja wissen gar nicht, aus welchen Quellen bedienen die sich. Das müsste auch mit ausgegeben werden. Und solche Sachen, also keine blinde Technikgläubigkeit, sagen Sie. Aber das Vertrauen, so entnehme ich zumindest dem, was Sie sagen, in dem, was dann da rauskommt, ist ja doch relativ groß dann, oder?
Ich will es anders formulieren. Ich vertraue nicht auf, weil ich nicht weiß, mit was trainiert ist. Ich vertraue aufgrund meiner langen Erfahrung, ich habe Digitalisierung, mache ich jetzt im dritten Jahrzehnt. Ja, ich bin digital groß geworden, ich habe immer das Neue, fand ich spannend. Wir haben die Smartphone-Revolution alle miteinander erlebt, die Social-Media-Revolution. Wir sehen, wie gut der TikTok-Algorithmus ist und wie der die Menschen erreicht und reinzieht, ob uns das passt oder nicht. Damit müssen wir umgehen. Und ich bin mir sicher, KI, die wie wir sie jetzt sehen, die wird ja nicht schlechter. Die wird jeden Tag besser. Das heißt, was man jetzt zu Recht kritisiert, ja, ein Bias, gibt es übrigens natürlich in Redaktionen nicht, da ist niemand Bias, das ist immer alles straightforward, das
weiß ich. Ja, menschlicher Bias
ist... Der menschliche Bias ist, glaube ich, immer eine große Challenge. Nein, jetzt mal, aber Das heißt, die Vorwürfe, die wir jetzt machen, halluzinieren. Ja, die Maschine sagt was, obwohl sie gar nichts weiß. Machen Menschen auch selten, aber kommt immer wieder vor. Wenn sie Interviews haben, da wird irgendwas erzählt. Und ich finde immer interessant, wenn dann so, ja, in einer Studie steht, wie viele Leute geben keine Quellen an? So. Also ich glaube, es wird besser, viel besser, als wir uns das jetzt vorstellen können. Deshalb sind ein paar Parameter extrem wichtig, damit es fair bleibt. Wir haben ja vorhin mal kurz drüber gesprochen, wie das Sie haben gerade angemerkt, mit welchen Daten wird eigentlich trainiert.
Ja.
Ist das überhaupt transparent? Wo sind die Quellen? Woher weiß ich eigentlich? Das gilt ja schon bei der Autorenschaft los. Wenn man selber Autor ist, Sie schreiben ja auch selber, Sie publizieren selber auf unterschiedlichen Kanälen. Was wir brauchen, und da sind wir tatsächlich dann auch bei den harten Themen, die man mit den Plattformen ja auch hat. Interessanterweise gehören ja alle leistungsfähigen Large Language Models den großen US-Plattformen. Es gibt auch, klar, Baidu in China hat auch, aber die interessieren uns in Europa nicht so.
Die Franzosen gibt es
noch. Mistral. Wobei, das jetzt mal, das sind, also Aleph Alpha ist eine tolle Company, aber da arbeiten 70 Leute, die haben 500 Millionen jetzt Startinvestment gekriegt. Das gibt Google, Amazon und Apple zusammen in einer Woche aus für diese Themen.
Sie haben also keine Chance eigentlich.
Wenn sie ihre Nische finden, haben die eine große Chance. Aleph Alpha sucht ja nach Nischen, die denken ja eher Business to Business.
Die sind ja in Heidelberg, ne? Das Deutsche habe ich eben nicht genannt.
Genau. Ja, genau, Entschuldigung. Aleph Alpha, Deutschland, Heidelberg, die sind auch in diesem Cluster mit drin, wo ja auch Max-Planck-Institut involviert ist. Hochspannend, aber das ist natürlich gemessen an der Fulminanz, die wir im Silicon Valley mal wieder sehen. Sind das kleinst, ist es, die müssen ihre Nische finden. Oder man muss sie so unterstützen, wie Macron das tatsächlich mit Mistral in Frankreich macht, der das strategisch, dieses Unternehmen, sieht. Weil er weiß, und die Franzosen sind da ein bisschen zentralistischer immer unterwegs, dann macht Paris einfach eine Ansage und dann versuchen die das. In Deutschland sind wir ja sehr, jeder hat seine eigenen KI-Hub und das ist halt schwierig, wenn ich mit solchen Megaplattformen zu tun habe. Und die Megaplattformen machen momentan natürlich nicht transparent, mit was wird eigentlich trainiert. Also wir brauchen als Content-Kreatoren, als Redaktionen, als Menschen, die Beiträge verfassen. Und da geht es ja, KI macht alles. Die machen Bild, Ton, Spielfilm, das volle Programm. Wir reden über jeden Medienkanal, den diese Maschinen können. Text können sie sehr gut. Brauchen wir zum einen natürlich ein Verfügungsrecht. Das heißt, wenn Sie einen Podcast launchen, müssen Sie sagen können, ich gebe den frei, dass eine KI den crawlen kann und einen Text draus macht oder nicht. Dann brauchen Sie ein Vergütungsrecht. Da sind wir jetzt bei der Verbandssprache. Das heißt, wenn jemand Ihre KI zu Trainingszwecken, Ihren Beitrag zu Trainingszwecken nutzt oder ihn tatsächlich public macht, dann muss er Sie dafür vergüten. Gibt es auch noch nicht. Und ganz wichtig, weil sonst können wir das bei den anderen Sachen nicht machen, er muss erst mal sagen, welche Inhalte er denn schon gecrawlt hat und nutzt. Also diese Nachweisbarkeit. Weil ansonsten ist es ja völlig intransparent. Es ist eine Blackbox, wo keiner weiß. Und man kann natürlich Untersuchungen machen. Wir haben in unserer AI Steering Group natürlich auch mit den großen Häusern vor allem geredet, auch die mittleren. Und natürlich finden sich praktisch alle Artikel der großen Marken im Common Crawl, im sogenannten. Das ist so eine kleine Truppe, die das weltweite Web schön immer abscannt und die Webseiten. Da ist praktisch alles drin, rückwirkend 2021. Solange man noch keinen Rechtevorbehalt auf seiner Website reingeschrieben hat. Und interessanterweise finden sich unglaublich viele in der OpenAI-Maschine LLM auch Artikel, die hinter der Paywall sind. Woher kommt das? Weil es natürlich Spezialisten gibt, die nehmen sich ein Kurzabo, ein Schnüffelabo, sage ich jetzt mal, von irgendeinem Magazin, nutzen das, laden alles runter, was sie kriegen können und launch und dann wird es auf Seiten gepublished, die, sag ich mal, im grauen Web jeden Inhalt bieten. Und da gehen die Crawler wieder drüber. Das heißt, auch Artikel hinter der Paywall landen früher oder später in den Large Language Models.
Das ist ja auch eine der zentralen Forderungen von Verbänden, also BDZV, Ihr Verband, Medienverband der Freien Presse, im AI Act, das sozusagen festzulegen, diese Transparenzpflicht und dann darzulegen, woher habt ihr diese Informationen und das muss dann vergütet werden. Ne? Aber im Augenblick sehen wir eigentlich nur zwei Varianten. Entweder man schließt einen eigenen Deal ab, so wie mein Arbeitgeber das getan hat, mit OpenAI in dem Fall. Mit anderen kann man ja auch noch Deals abschließen. Andere werden folgen, sind ja auch, glaube ich, schon gefolgt. Oder man klagt, wie die New York Times. So eine Art Branchenlösung gibt es noch nicht. Und das erinnert natürlich an diese ganze Debatte mit den Suchmaschinen auch.
Ne? Aber an sich ist das ja schon, Sie skizzieren ja gerade schon die Branchenlösung. Also wenn Sie sagen, MVFP und auch die Zeitungsverleger, BDZV, wollen das und das, die Dinge, die ich gerade geschildert habe, das will ich natürlich nicht als Person, sondern das wollen meine Verlage.
Alle Verlage, das meinte ich so, ja.
Alle Verlage, die Sie, auch Ihren Arbeitgeber, aber auch alle, die man kennt, sind bei uns Mitglied. Und bei der Geschwindigkeit der Technologie, das meinte ich vorhin mit Gauss und die neue Vermessung der Welt, die einen müssen es durchdeklinieren auf der medienpolitischen Seite. Wir wissen alle, wie lange es dauert, um solche Bretter zu bohren. Das liegt an der Bürokratie, das liegt an Brüssel, das liegt an der Komplexität der Themen. Das heißt, die Verlage müssen so schnell wie möglich sehen, dass sie die Sache operationalisieren. In den Redaktionen, im Sales, im Marketing, in der Verwaltung, überall, wo es geht. Das heißt, es werden natürlich, es war es auch bei Google so, es werden Verträge geschlossen, wo man sagt, man hat in dem Moment vielleicht einen Wettbewerbsvorteil oder man hat die Möglichkeit, die eigenen Produkte schneller schlau zu machen oder man kann eine vertikale AI sich selber trainieren. Darum wird es ja in Zukunft auch ganz stark gehen. Also wo kann ich meine eigenen Inhalte so in eine Maschine trainieren, dass nur ich den Vorteil habe und ich nicht eine public zugängliche Maschine schlau mache. Dann reden wir wieder über Wettbewerbsvorteile, wenn ich 500, 600 Redakteurinnen und Redakteure habe. So, und diesen Weg immer zwischen unternehmerischer Entscheidung für den Moment und alle Verlage, die ich gerade auszähle, die auch mit Google, gibt es ja auch Google News-Verträge und so weiter und so fort, unterstützen trotzdem das Big Picture, weil wir wissen eins, wenn der, ich will das jetzt mal so ein ganz altes Bild verwenden, der Gutsherr kann ja immer seine Früchte über die Welt ausschütten. Aber wenn er keine Lust hat, dann gibt es eben gar keine Frucht. Und solange er nicht juristisch gezwungen werden kann, hänge ich an dieser Nadel.
Ja.
Und aber, das wissen, glaube ich, alle, dass das kein praktikables Modell ist.
Ja, aber jetzt gerade bei den Verhandlungen mit den Suchmaschinen war das ja jetzt auch nicht so ein super ertragreiches Modell. Jedenfalls kommt da so viel Geld nicht rüber. Da waren die individuellen Verträge ja, glaube ich, auch lohnender teilweise.
Das ist völlig richtig. Warum gibt es die individuellen Verträge? Die gibt es deshalb, weil die Geschlossenheit der Branche auf der politischen Seite so viel Druck im Kessel erzeugt hat, dass doch fast alle, zumindest die mittleren und die großen, auch viele spezifische, die im kleinen Bereich unterwegs sind, Verträge abschließen können. Und wir reden da über dreistellige Millionenverträge.
Das heißt also, das Sie...
Diese Kombination. Und irgendwann wird es dann Common Sense.
Ja.
Und irgendwann, das sieht man jetzt ja auch an den Kartellrechtsverfahren in Brüssel, irgendwann wird auch der Politik klar, der Monopolist, der seine Marktmacht missbraucht, und wir werden das wahrscheinlich schneller sehen als später, verzerrt den Wettbewerb derart. Und wenn ich als Politik eine freie Presse möchte und nicht ein rein öffentlich-rechtlich finanziertes System plus die globalen Plattformen, die im Prinzip Meinung organisieren und orchestrieren, und da merkt man, da passieren dann diese regulatorischen Eingriffe.
Das heißt also, in the long run, ja, sind wir alle tot, aber also ja, so mittelfristig
das rechnen. Gesagt,
das war Keynes, ja, glaube ich, ne?
Ja.
In the long run, we're all dead. Ja, aber sagen wir mal lieber da mittelfristig, ja, rechnen Sie damit, dass alle Verlage, hoffentlich dann auch kleinere, von solchen Abmachungen, Deals, Verträgen, Regelungen profitieren, weil die Zeit ist ja ein wichtiger Faktor auch. Ne? Also das haben wir ja auch bei den...
Und auch die Schutzfunktion. Also dass auch nicht alles, was technisch machbar wird, gemacht wird. Auch Google tut ja nicht alles, was sie tun könnten. Ja, das darf man immer nicht unterschätzen. Ich würde jedem Hörer empfehlen, wenn das noch nicht gemacht hat, sich mal perplexity.com anzuschauen. Das ist eine Webseite, die schon, finde ich, auf einem relativ interessanten Niveau eine Voll-KI integriert hat und Suchanfragen beantwortet mit dem Text und unten die Links nennt. Wenn man sich das vorstellt, wenn Google das macht, in Deutschland hat Google Marktanteil von 96%, integriert Bart in den Suchschlitz, da klickt kein Mensch mehr auf die Links, die irgendwie auf der Seite 2 sind. Und das wäre aber eine Monopolsuche, die mit einem eigenen Produkt auf Basis, auf dem Rücken derer, die die Inhalte erstellen, eine Antwortmaschine baut. Und da werden die Kämpfe gerade gekämpft, auch in Brüssel. Und das halte ich für extrem wichtig. Und auch zukunftsgestaltend natürlich in
hohem Maße. Aber werden die das machen? Wird Google das machen? Werden andere das machen? Weil eigentlich ist die Erfahrung ja, sie machen, wenn sie es können, machen sie es auch.
Ja, sie müssen halt ihr Businessmodell klären. Ja, Google ist eine Businessmaschine.
Naja, Werbeeinnahmen und die Leute, die Nutzer, sage ich mal, da habe ich jetzt wenig Vertrauen, muss ich ehrlich sagen, so sehr ich auch eine gesellschaftliche Gruppe sehe, die bereit ist, für Geld, Information, Geld auszugeben für Informationen, für Reportagen, für das, was wir unter klassischem Journalismus verstehen, auch vielleicht für Nachrichtenjournalismus, das schon weniger. So sehr glaube ich trotzdem, dass eine nennenswerte große Zahl, Mehrheit der Bevölkerung sagt, wenn es so ein Angebot gibt, prima.
Nutze ich das, ja, weil es convenient ist.
Ja.
So, und wenn ich dann meine Marke nicht richtig verankert habe bei meinen Zielgruppen, MeToo funktioniert nicht. Ich brauche schon eine starke, Sie haben vorhin die Wired genannt, mir fällt was ich, es gibt zig Marken, die ich für so stark halte, dass sie auch in Zukunft trotz KI ihre Zielgruppen erreichen und abholen. Aber es ist richtig, man sieht es ja schon in den sozialen Medien, die jungen Leute gehen auf die Plattform, weil der Algorithmus ihnen die Sachen zuführt, die sie gerade für sich brauchen. Und da muss man, aber wir sind ja auch Teil der sozialen Medien. Wir haben gerade eine Analyse beim Verband gemacht und geschaut, wie stark sind denn eigentlich unsere Häuser auf Facebook, Instagram, TikTok? Und wir sind viel besser als unser Ruf. Und ich glaube, wenn man da weiter investiert, werden wir auch in diese Zielgruppen, muss man nicht zwingend verlieren. Wir müssen nur auf eins achten, und das gilt für alle digitalen Plattformen, dass nicht die Plattform entscheidet, welche Inhalte dort laufen, sondern dass alle Inhalte diskriminierungsfrei erstmal auf die Plattform dürfen. Das ist, glaube ich, wir definieren gerade unsere Freiheitsthemen, unsere Pressefreiheitsthemen, die Pressevielfalt auf diesen Plattformen.
Ja.
Das sind so die so wie KI wie Elektrizität über reingeht, müssen wir sehen, dass wir auf allen Plattformen, wo diese Elektrizität läuft, auch unsere Inhalte produzieren dürfen, solange sie sich im Rechtsrahmen bewegen, den wir eben kennen.
Und Ihr Vertrauen ist da groß genug, dass das dann dass dann für alle auch in unserer Branche was übrig bleibt?
Also ich mache mir, was heißt das Vertrauen? Ich glaube, ohne Kampf wird es nicht gehen. Ich glaube, wir müssen alle sehr sowohl um die richtigen Inhalte kämpfen, also in den Redaktionen wird das Geschäft noch härter, weil es eine Flut an Informationen, Sie haben vorhin die Nachrichten genannt, ich glaube, je spezifischer noch umso besser, man sieht das bei den Fachpublikationen, die tun sich etwas leichter, die sind in ihren Nischen unterwegs, da haben sie sehr präzise, sehr, sehr tiefgreifende Informationen, eine starke Bindung auch an die Leserschaften. Ich glaube, je generalistischer, umso schwieriger, das glaube ich schon. Und ob die Menschen, solange sie nicht hinters Licht geführt werden, werden sie auch digital zugänglichen Roboterplattformen im Zweifel vertrauen. Da geht es übrigens darum, dass wir da eine Kenntlichmachung verlangen. Also reine Robotermaschinen, wo keine Menschen dabei sind, wo irgendeiner eine Website launcht, die müssen kenntlich gemacht werden. Das war auch ein Thema in Brüssel.
Klar, ne, die Dystopie in diesem Szenario ist ja, es werden Tausende von Fake-News-Plattformen entstehen, in denen Artikel zu lesen sind, die halbwegs glaubhaft sind, also gerade so glaubhaft, dass man denken könnte stimmen, und gegen die haben dann die seriösen Medien gar keine Chance mehr, allein wegen der Übermacht der Verfügbarkeit dieser Nachrichten, schnell und serviert, Suchmaschinen optimiert, was weiß ich alles. Ja.
So, jetzt greifen wir natürlich weit aus, aber jetzt haben wir gerade über unsere Branche, über unseren eigenen Journalismus gesprochen, wo ich positiv gestimmt bin, dass wir das hinbekommen können, über unsere Marken, über das Verlegerische, vor allem über die Redaktionen, über die Kreativität auch, die wir haben, wo die Mensch-Maschine-Kommunikation eben schon funktioniert. Was Sie gerade schildern ist, und da mache ich mir am allermeisten Sorgen, tatsächlich, da ist meine große Sorge, dass wir selbst als Profis in Zukunft fast nicht mehr in der Lage sein werden, auf den ersten Blick zu unterscheiden, ist das ein echtes Video vom Kanzler? Weil wir haben jetzt schon Videos gesehen, wo, sagen wir mal, die Sprache top ist. Die AI-Sprachgeneratoren sind gruselig gut. Die Bildgeneratoren sind noch ein bisschen schwierig, das geht aber ruckzuck, wird jede Person sich auch so abbilden lassen, dass man meint, da spricht halt gerade der Kanzler oder die Kanzlerin oder der Topverleger oder der Redakteur oder die Redakteurin. Und da den Impuls zu haben, so Fragen wie Journalisten es tun. Ich bin auch im Vorstand der Stiftung Lesen und mein zweites neben den ganzen Freiheitsthemen ist das Thema Bildung und Medienkompetenz. Und da mache ich mir am meisten Sorgen dazu. Eigentlich müsste jede Schule ein Lehrfach haben, was Medienkompetenz, Medienverständnis im technischen KI-Zeitalter als ein Schwerpunktthema hat, um diese W-Fragen stellen zu können. Das machen viele nicht. Und da kommen wir genau an diesen Punkt, wo die Desinformation, die Propaganda, wir werden es in den Wahlen jetzt in den USA sehen, wir werden es vielleicht auch bei uns sehen, wir haben ja dieses Jahr Superwahljahr, wo die Qualität derart gut sein wird, wo man wirklich ein gutes Gerüst braucht, um das auszuhalten und zu erkennen.
Und das wird gegebenenfalls die Bevölkerung oder Teile der Bevölkerung, die sich ohnehin schon ein bisschen abgekoppelt haben von so starken Marken, ja, die für uns starke Marken sind, für die aber schon lange nicht mehr, das wird die eigentlich diesen Teil der Bevölkerung vielleicht noch stärker abkoppeln eigentlich von dem, was wir jetzt als halbwegs objektive Berichterstattung klassifizieren würden, oder?
Ja, ich meine, die Algorithmen funktionieren ja auch auf TikTok und Facebook und Instagram auch so, dass man das zugespielt kommt, was man sich gerne anschaut. Und natürlich können auch diese Systeme mir dann auch Themen in meinen Kanal reinspielen, die mich nochmal bestärken in meiner Verachtung der Presse, in meiner Verachtung der klassischen Medien. Das ist ja auch das sind ja Propagandainstrumente in Teilen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, würde ich nie aufgeben. Es gibt ja so, mir hat neulich mal jemand gesagt, da sprachen wir auch drüber, wie ist das eigentlich in Ostdeutschland, wie ist eigentlich die Wahrnehmung der Redaktionen, wie arbeitet man dort? Und da wurde so ein Unterschied gemacht zwischen den Hauptstadtjournalisten, die mit dem Fallschirm irgendwie abspringen, mal einen Tag irgendwie in Thüringen vorbeischauen, wieder nach Hause fahren und was schreiben. Und denen, die sozusagen vor Ort in der regionalen Tageszeitung oder im regionalen Online-Portal, gibt es ja auch immer mehr. Also ich glaube, man muss sich befassen, auseinandersetzen. Meine zweite oder eine weitere Sorge, die ich habe, ist immer so, dass man Menschen Situationen in Schubladen steckt, ein Label draufklebt und sagt, fertig ist die Laube. Und das gräbt die Gräben tiefer. Ich habe es in den USA gesehen. Ich war von 2007 bis 2011 in den USA, habe sozusagen Bush noch erlebt, den Obama-Wahlkampf und sozusagen die Vorzeichen, das Flackern von Trump. Und wenn man die Gesellschaft nicht spalten will, dann muss man immer wieder aufeinander zugehen. Da kann die Presse eine große Rolle spielen, alle Bürger, KI und das, was Sie gerade geschildert haben, was Fake News, Propaganda, Desinformation, wird genau da natürlich Öl ins Feuer gießen.
Da hilft nur mehr Regulierung gegen Fake News oder was hilft eigentlich?
Ich habe beim Deutschen Vorlesetag, wo dieses Jahr 1 Million Menschen an Schulen und Institutionen Kindern vorgelesen haben, das findet einmal im Jahr statt von der Stiftung Lesen, habe ich gesagt, das wichtigste Überlebensgepäck für junge Leute, und das betrifft uns Ältere auch, ist Bildung. Also ich glaube, das ist der einzige echte Schutz. Regulierung ist wichtig, um einen fairen Wettbewerb versuchen zu ermöglichen. Bildung ist das Wichtigste in einer Gesellschaft, um die Komplexität der Welt überhaupt zu akzeptieren. Alle wollen einfache Antworten. Würde mich auch freuen, ich hätte immer einfache Antworten für alles. Aber wir sind eigentlich im Gegenteil unterwegs. Und deshalb, wenn wir so miteinander reden, ich bin da sehr emotional, weil ich glaube, dieses Thema Bildung und Wissen ist entscheidend, die richtigen Fragen stellen können, so wie ein guter Journalist oder eine gute Journalistin. Ja, das sind so deshalb ist es für mich so frustrierend, dass Journalisten so ein schlechtes Image haben, gerade weil das sind die am komplexesten fragen durch ihre Arbeit. Und das finde ich spannend. Und das in der Schule rüberzubringen, ich gehe oft in Schulklassen, ich lese vor, ich unterhalte mich mit denen. Ich habe auch so meinen Jugendzirkel, mit dem ich mich so alle Quartale austausche, um mal so ein bisschen dran zu bleiben. Natürlich, meine Tochter hält mich da immer ordentlich auf Trab. Aber ich glaube, das ist eher das Thema als Regulierung. Regulierung brauchen wir für einen fairen Wettbewerb wie in jedem Markt. Ja, da gibt es die Kartellbehörden, da muss man einfach die Sachen klarziehen. Das dauert, aber die schnellste und beste Geschichte ist Bildung. und Kompetenz.
Was ja dann auch, Sie haben das gesagt, Sie haben immer danach gesucht, was kann Technologie möglich machen, ne? Und eher dann, sage ich jetzt mal, nach den positiven Aspekten gesucht, nach den Möglichmachern, statt danach zu schauen, wie man die Technologie möglichst einhegen kann. Das muss man natürlich aber nicht ausbremsen gleichzeitig, ne? Also Sie sind auch in dem Thema, bleiben Sie ein Optimist, ja. Ich habe gerade das Buch, wie heißt das, The Coming Wave von Mustafa Suleiman gesehen. Da geht es ja auch sehr viel, also so ein KI-Gott, ja.
Ja.
Da geht es ja auch darum, wir müssen den Kontrollverlust verhindern. Ne?
Ja.
Haben Sie selbst auch Angst vor dem Kontrollverlust oder sagen Sie, wird schon nicht so weit kommen?
Ich kann ja auch nicht in die Zukunft gucken. Ich bin erstaunt, wie gut die Systeme schon sind. Und wir müssen uns darauf einstellen, es gibt ja diesen Film mit der Headline The Good, The Bad and The Ugly. Wir werden alles erleben. Und ich glaube, man muss schauen, deshalb muss man Technik einsetzen. Deshalb kann man sie nicht negieren. Man muss es verstehen. Ich habe immer gesagt, die Deutschen tun sich besonders schwer mit Sachen, die man nicht sehen kann, also die unter der Motorhaube passieren. Wir können große Maschinen gut, da fühlen wir uns auch wohl. Und Technik, deshalb war für uns das Silicon Valley immer so komisch, Technik passiert eben in diesem unsichtbaren Bereich. Und das besser zu verstehen und zu durchdringen, dass man überhaupt weiß, was macht so ein Algorithmus, warum macht er das so? Und da sind wir wieder beim Bildungsthema. Also ich glaube, ich rekurriere immer wieder, das soll auch keine easy answer sein, weil ich weiß, wie schwer das ist. Und man braucht die Lehrkräfte dafür, die das können. Aber wenn uns das gelingt, bin ich sehr optimistisch, dass Ingenieurinnen, Ingenieure, dass Techniker und auch die Redaktionen die richtigen Antworten finden und wir diese Balance halten können.
Und wir Journalisten und die Branche muss mit denen natürlich sprechen, im Austausch bleiben und nicht immer nur sozusagen 5 Jahre später, sondern ziemlich zeitgleich.
Ne? Zeitgleich, und man muss vor allem nicht immer nur über die Menschen reden, sondern mit den Menschen.
Ja.
Also wir haben hier als Verband vielleicht so eine Sache in eigener Sache. Wir haben ja Sie haben vorhin gesagt, wir hießen früher Verband Deutscher Zeitschriftenverleger, jetzt heißt es mal Medienverband der Freien Presse. Das ist natürlich etwas, wir haben nicht nur das Logo geändert, sondern wir haben die komplette Verfasstheit dieser Organisation geändert. Eine echte Transformation. Und ein Satz, den ich nicht vergessen werde, sagte ein Verleger zu mir, das sagte Herr Scherzer, ich will von Ihnen nicht überredet werden, sondern überzeugt werden. Wir müssen die Leute von unseren Marken überzeugen. Wir müssen nicht über sie reden, wir müssen mit ihnen reden. Und das gilt für mich im Verband genauso wie für die Redaktionen. Und das merken die Leute. Und die werden pissig, wenn man über ihren Kopf geht. Ja. Wie wir ja auch. Und ich glaube, es gibt mehr Chancen, wenn wir es gescheit anpacken. Und ich meine, Deutschland hat die größte, vielfältigste, immer noch Presselandschaft der Erde. Wir haben immer noch einen gedruckten Vertrieb mit 1 Milliarde verkaufter Publikumstitel im Monat. Das sind 24 Hefte im Jahr für jeden Bundesbürger. Wir haben im Online-Bereich sind wir gut. Wir werden auf den sozialen Medien langsam besser. Es ist ein harter Kampf. Und klar, als ich in der Redaktion war und sich meine Redakteure bei mir, als ich Chefredakteur war, beschwert haben, die Anzeigenleute verdienen mehr, dann habe ich gesagt, dann geht doch in die Anzeigenabteilung. Also man muss sich so ein bisschen überlegen, wo steht man?
Ja, das ist vielleicht ein gutes Schlusswort. Wo stehen wir? Ja, das überlegt man sich am Wochenende.
Die neue Verbesserung der Welt.
Herr Scherzer, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und die Einblicke und hat mir viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Herr Mayer, herzlichen Dank für das Gespräch, mir auch.